NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Mit Jan Graf. Hallo, die Kontaktaufnahme zu meinem Gesprächspartner für diese Folge verlief ganz digital über Mobiltelefon, aber die Kulisse für große Teile, wahrscheinlich unseres Klönschnacks, bilden Paläolithikum, Mesolithikum und Neolithikum. Die Altgriechen unter Ihnen wissen Bescheid. Wir sind in der Steinzeit gelandet, konkret im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf. Da darf ich den Steinzeitpädagogen Werner Pfeiffer treffen. Um sein Leben und seine Leidenschaft geht's hier. Moin, Werner.
Ja, moin, Jan.
Wir sind beim Du. In der Steinzeit hat man sich geduzt.
Davon gehen wir mal aus.
Ich habe mich natürlich vorbereitet. Mir sind ganz schwere Worte über die Lippen gekommen. Paläolithikum, Mesolithikum, Neolithikum. Kannst du das einmal menschheitsgeschichtlich für uns einordnen?
Ja, also Paläolithikum heißt einfach Altsteinzeit. Und damit meint man die gesamte Steinzeit während der Eiszeit und davor. Also von den ersten Anfängen vor praktisch 3 Millionen Jahren bis zum Ende der Eiszeit vor ungefähr 10.000 Jahren. Und dann schließt sich daran das Mesolithikum an, die Mittelsteinzeit auf Deutsch. Das ist einfach die Epoche zwischen der Eiszeit und die ersten Bauern, bis die ersten Bauern kommen. Das heißt, die letzten Jäger und Sammler, die dann hier nach der Eiszeit lebten, bis dann die Bauern kamen. Und damit ist ja eigentlich schon klar, was das Neolithikum ist. Das ist die Jungsteinzeit auf Deutsch. Die Dänen sagen Bauernsteinzeit dazu, was das eigentlich besser beschreibt. Und das ist genau das. Das ist die Zeit, als dann die ersten Bauern hier auftauchten, aber noch in der Steinzeit lebten. Steinzeit heißt ja einfach nur, die hatten noch keine Metalle.
Welcher Abschnitt ist dir am nächsten?
Ja, also ich bin ganz klar Jäger und Sammler aus vielerlei Gründen. Einmal bin ich aufgewachsen in Afrika, in Namibia auf einer Farm. Meine ganze Kindheit habe ich im Busch verbracht mit einem Gewehr und Hund unterwegs, habe gejagt. Und dann habe ich natürlich irgendwann mal Buschleute kennengelernt in Namibia als alte Kultur der Jäger und Sammler. Das hat mich fasziniert. Und ich habe inzwischen auch, jetzt beschäftige ich mich schon seit fast 30 Jahren mit diesen Kulturen, mit Jäger und Sammler oder überhaupt Steinzeit so. Und habe festgestellt, dass das eigentlich die wertvollere Gesellschaft ist. Denn bei denen geht es nicht um Material ansammeln und Ausrauben der Natur und wer hat das meiste und Rücksichtslosigkeit und so, sondern eher im genau das Gegenteil, nämlich eher Nachhaltigkeit mit der Natur, nicht wahr? Wenn man so guckt, die Steinzeitjäger haben 3 Millionen Jahre lang in Harmonie mit der Natur gelebt, ohne sie auszubeuten, ohne sie kaputt zu machen. Und als dann die Bauern kamen, ging das dann los mit Ackerbau, Viehzucht, Wälder wurden gerodet, Landschaften komplett umgestellt, Tiere, Wildtiere wurden umgebaut zu Haustieren, ne? Stroh doof, aber leicht handelbar und so. Und diese ganzen unglaublichen Eingriffe in die Natur, die der Mensch dann mit der Sesshaftigkeit und mit dem Bauerntum und dem Hirtentum dann begonnen hat, der war vorher nicht. Klar gab es auch Eingriffe. Überall, wo Menschen sind, sind Eingriffe. Jedes Lebewesen hat Auswirkungen auf seine Umwelt, aber halt nicht in so einem gewaltigen Maß wie jetzt. Ne? Und deswegen bin ich allein schon auch aus umwelttechnischen Gründen bin ich eigentlich Jäger und Sammler, weil das ist einfach die Kultur, menschliche Kultur, die sehr nachhaltig mit einer Landschaft und mit der Natur umgehen kann.
Spannend, da übt jemand Schelte an den Bauern, also an uns mit unserer heutigen Lebensweise, der selber Bauer ist, zumindest auf einer Farm aufgewachsen. Ich weiß, ihr habt Rinderzucht betrieben, Rindermastrinderzucht, Rinderaufzucht in Namibia. Du würdest dich jetzt wahrscheinlich nicht als Bauern wirklich bezeichnen. Aber du kommst ja aus jener Klasse der Naturnutzer.
Ja, der Naturveränderer, muss man sagen, weil man ja die Landschaft komplett umgestaltet. Ne? Und auch ich komme tatsächlich aus der Landwirtschaft. Ne? Meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern waren Farmer in Namibia. Wir haben immer Vieh gezüchtet und ich habe halt gesehen, wie das Vieh die Landschaft verändert hat. Ne? Einfach weil wir immer viel zu viele Tiere hatten, hat sich diese offene Graslandschaft irgendwann mal in Dornbusch umgewandelt. Ne? Über 100 Jahre, das ist ein sehr kurzer Zeitraum. und damit eine Degradierung der Möglichkeiten dieser Erde da, also sagen wir mal so, das einfacher auszudrücken, das wurde einfach richtig schlecht. Ne? Wir hatten nachher kaum noch Gras und da war nur noch Dornbusch.
Also der Ast wurde abgesägt, auf dem man ja selber als Farmer dann sitzt. Deutsch-Südwest, Namibia, du wurdest 1964 dort geboren, bist mit 26 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland gekommen. Du bist damit ja eigentlich noch mit hineingewachsen in die Apartheid, und zwar auf dem glücklicheren Ende der Apartheid, als Weißer, als Ursprungsdeutscher. Wie gelang es dir dann über vielleicht eigene Vorbehalte, mit denen du ja selber aufgewachsen warst, trotzdem in diesen Kontakt zu kommen mit den Buschleuten und von denen noch so viel zu lernen, was dir heute als Steinzeitpädagoge hilft?
Ja, das kam allerdings erst, als ich dann sehr viel älter war schon. In der Zeit, als ich noch in der Apartheid lebte, aufgewachsen war, bis ich 26 war, war ja alles noch Apartheid bis 1990. Da war das ganz für mich das Verständnis so, wie ich aufgewachsen war und hatte von der Außenwelt sehr wenig mitbekommen. Und erst als ich dann nach Deutschland kam und dann plötzlich eine ganz andere Mentalität kennenlernen durfte, konnte ich mich dann davon befreien über Jahre. Das hat lange gedauert, nicht? So etwas, so eine Kindheitserziehung aus den Köpfen, ab den Kopf rauszubekommen, ist gar nicht so einfach. Das ist sehr viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Aber es geht. Und deswegen darf man, denke ich mal, auch irgendwelche Querköpfe nicht in ihrem heutigen Zustand sofort immer gleich verurteilen und auf Ewigkeiten verdammen. Man muss ihnen die Chance geben. Und das ist bei mir passiert, ne? Man hat mir die Chance gegeben, mich von diesem Rassismus und der Apartheid und dieser ganzen unglaublichen menschenunwürdigen Zustand da zu befreien. Aber das ging nur, weil ich in Deutschland war, ne? Und einfach in einer Kultur lebte, die das genau das Gegenteil lebte, also die Offenheit eher so. Ne?
Das heißt, da kommt jemand aus Namibia und begreift erst hier dann in Zentraleuropa, was dort vielleicht bislang ihm zu Hause in Namibia an wertvollen Kontakten verborgen geblieben war aufgrund der Vorbehalte.
Ganz genau so ist es, nicht wahr? Die nicht deutschen oder nicht weißen Menschen in Namibia, wir haben in Namibia 30 verschiedene Sprachen, also eine gewaltige Völkervielfalt. Und ich hatte den Zugang eigentlich nur als Arbeitgeber sozusagen mit diesen Leuten. Man hat zusammen gearbeitet, aber man hat niemals mit denen zusammen gewohnt oder niemals mit denen Bier getrunken. Und dann, als ich wieder zurückkam, dann war inzwischen die Apartheid abgeschafft worden in Namibia. Südafrika hat sich zurückgezogen. Das Land wurde komplett umgebaut. Man hat sich auf Versöhnung geeinigt. Und deswegen gab es dann auch keinen Bürgerkrieg hinterher, wie das ja meistens so sonst in Afrika war, sondern eher dieses, jetzt versuchen wir es gemeinsam. Und in dieses neue Klima des Willkommenheißens aller Kulturen kam ich dann später wieder rein als Erwachsener, nachdem ich dann 13 Jahre in Deutschland gelebt hatte. Dann wieder zurück, 2002 ging ich wieder zurück für eine Weile. Und das war erfrischend, sehr erfrischend. Und da habe ich dann Freunde gewonnen unter schwarzen Menschen, was vorher undenkbar war. Und die habe ich immer noch. Und unter anderem lernte ich dann diese Buschleute kennenlernen in der Kalahari. Und habe mich mit denen angefreundet, habe mit denen auch Projekte zusammen entwickelt, wo ich ihnen helfen konnte, ein würdigeres Leben zu führen und mit Freunden zusammen. Und so bekam ich dann den Zugang zu den Menschen. Und da habe ich dann viel gelernt. Und das sind jetzt immer noch meine Lieblingsvölker, sagen wir mal so, in Afrika.
Diese Leute konnten dir was beibringen, obwohl Hand aufs Herz mehrere Jahrzehnte weiße Herrschaft und Kontakt zu heutiger Zivilisation und vor allen Dingen zu heutigem technischen Stand wird ja nicht spurlos an denen vorübergegangen sein. Also ich weiß, du hast wöchentlich Kontakt zu Leuten dort. Da muss es auch in den Reihen der Buschleute irgendwie Mobiltelefone geben.
Ja, die wurden also stark modernisiert, ne? Also zivilisiert. Also das fing in den 70er Jahren an mit der südafrikanischen Apartheid, die dann die Leute aus dem Busch holte, in Siedlungen ansiedelte, die als Fährtenleser in der Armee anheuerte, stark missioniert wurden und zivilisiert wurden und so weiter. Und diese gewaltigen Katastrophen, die dann auf diese Kultur einstürzte, verarmte die und machte die eigentlich zu extrem unwürdigen oder verursachte dann extrem unwürdige Lebenssituationen. Nicht wahr? Armut, Alkoholismus, völlige Orientierungslosigkeit und so. Man hat ihnen ja dann auch alles genommen, also Land und Jagdrechte und alles.
Aber was können die heute noch, was du von denen dann lernen konntest und mit Gewinn ja dann hier vielleicht im Steinzeitpark Dithmarschen als Pädagoge weitergeben?
Ja, genau. Und dann, als ich sie dann kennenlernte, dann traf ich sie halt in diesem Zustand, nicht wahr, der Unwürdigkeit und merkte aber, dass da noch ganz viel Wissen war. Und da ich ja inzwischen in Deutschland als Steinzeitmensch unterwegs war, also Steinzeitpädagoge und Wikingerpädagoge auch noch am Anfang, also in vielen Freilichtmuseen gearbeitet habe, hier in Norddeutschland und auch in Dänemark, war mir dieses Konzept der belebten Freilichtmuseen ans Herz gewachsen und habe das als Pädagoge halt gesehen, das ist eines der besten Arten, Bildung weiterzugeben, indem man Leute praktisch heranführt an gewisse Sachen. Und so bin ich dann an die Buschleute heran und habe denen vorgeschlagen, Mensch, wollt ihr nicht so ein Freilichtmuseum machen? Ne, so als Idee für einmal, damit, dass sie unabhängig werden von Hilfsgüterzuwendungen und so weiter und ihr Bettlertum aufgeben können und eine in würdige Arbeit kommen und vor allen Dingen aber auch wieder ihre alte Kultur nutzen, die noch bei den Alten noch vorhanden war. Das Wissen war ja noch da und die Fähigkeiten. Und dann haben wir diese lebenden Museen gegründet, oder die haben es eigentlich gegründet. Ich habe da nur mit Freunden das unterstützt. Wir haben inzwischen einen kleinen Verein und so, um das weiter zu unterstützen. Naja, und da haben die halt dann ihr Museum aufgebaut und dann die alten Sachen gezeigt. Und da gingen mir die Augen auf. Ne? Da habe ich gesehen, boah, da kann ich ja noch sehr, sehr, sehr viel lernen, obwohl ich ja nun auch selber in der Wildnis aufgewachsen war, mehr oder weniger als Jäger. Hier in Freilichtmuseen ganz viel gearbeitet habe, sehr viel von unseren alten Kulturen weiß. Aber da konnte ich nochmal richtig neu, viel, viel Neues lernen. Und eins der wichtigsten, also abgesehen von gewissen handwerklichen Fähigkeiten wie Feuer machen und Spuren lesen und Umgang mit der Natur und so weiter, habe ich gelernt, die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Also diese kulturelle Umgang miteinander. Das heißt, einfach nett zueinander sein und versuchen, die Harmonie in der Gruppe zu erhalten und keinen Konkurrenzkampf, nicht wahr? Die haben zum Beispiel kein einziges Spiel, wo es um Wettkampf geht. Fußball und so kennen die gar nicht. Solche Dinge, wo es immer um Gewinnen geht. Denn bei solchen Wettkampfspielen verliert ja immer einer. Und das wollen die mit allen möglichen Mitteln vermeiden. Deswegen haben die nur Spiele, wo alle gemeinsam immer Spaß haben. Quer durch alle Altersgruppen, vom Baby bis zum Opa. Alles. Und ihre ganze Kultur ist so. Die ganze Kultur ist darauf aufgebaut, versuchen, Harmonie zu erhalten. Und das hat mir gefallen. Das hat mir richtig gefallen. Deswegen sind diese Menschen auch immer glücklich. Die sind immer fröhlich. Klar gibt's auch Streitigkeiten und mal Ärger und so. Aber das wird dann ausgetragen und ist erledigt. Ohne nachhaltig noch jahrelang dann Blutfäden in Gang zu setzen, wie das bei vielen Kulturen ja so ist, ne? Und das hat mir sehr gut gefallen und das habe ich dann auch als großen Gewinn mitgenommen hierher. Ich lebe ja jetzt hier in Schleswig-Holstein, seit vielen Jahren, arbeite im Steinzeitpark und habe hier auch eine Steinzeitgruppe sozusagen um mich gesammelt, ganz international. Wir treffen uns einmal im Jahr und dann versuche ich genau das, diesen menschlichen Umgang, dieses harmonische mit der Gruppe auszuüben. Und das funktioniert, wenn man einfach sagt hier, keiner ist besser. Es gibt keine Häuptlinge. Total toll.
Die Zeitschrift Geo, und es waren noch ein paar andere, hat es vor ein paar Jahren mal thematisiert, kann schon 10 Jahre her sein, ob nicht die Genesis, also 2 bis 5, die Geschichte von Adam und Eva, genau dieses Geschehen nochmal nacherzählt, nämlich den Auszug aus diesem Paradies, wie du es ja beschreibst und damit ja auch das Zwischenmenschliche mit einbeziehst. Kannst du solchen Spekulationen was abgewinnen? Ich meine, die Steinzeit eignet sich ja sowieso hervorragend, um heutige Themen dort zu projizieren.
Ja, in der Tat, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist tatsächlich eine ernsthafte wissenschaftliche Erkenntnis, dass ganz viele Kulturen, sesshafte Kulturen, eigentlich alle wahrscheinlich, haben irgendeine Erinnerung an die gute alte Zeit, irgendeine Vorstellung von irgendeiner Art von Paradies, die nennen das unterschiedlich. Aber da ist immer, allgemein ist, dass es mal eine Zeit gab, wo man nicht arbeiten musste, wo es keine Herrscher gab, wo man alles aus der Natur einfach nehmen konnte, wie es da war. Und das war eine gute Zeit. Also das ist diese wahrscheinlich so eine uralte Geschichte, so eine uralte Erinnerung an die Zeit, als wir Jäger und Sammler waren, wo wir tatsächlich genau in diesen paradiesischen Zuständen lebten, nämlich keine Herrscher hatten, niemand unterdrückte uns, man nahm alles, wie man konnte, man lebte in wahrscheinlich harmonischen Gesellschaften wie die Buschleute und nahm sich einfach alles, was da war, ne? und lebte eigentlich artgerecht.
Ja. Steinzeitpädagoge warst du damals schon. Wie wird man Steinzeitpädagoge?
Das habe ich selbst erfunden. Das ist mein eigener Begriff. Ich habe während des Pädagogikstudiums, ich habe in Kiel Lehramt studiert, habe ich dann diese Wikingergruppe kennengelernt. Opinskjold, das ist so eine Wikingergruppe da um Schleswig herum. Harm Paulsen, das ist so der große Experimentalarchäologe hier, sozusagen mein Opa der Prähistorie für mich. Und bei Harm habe ich dann nicht nur die Wikingerei kennengelernt, sondern auch steinzeitliche Sachen, weil er auch ganz viel andere, also auch viel in der Steinzeit zugange war und habe da ganz viele Sachen gelernt. Und dann habe ich in meinem Studium gelernt oder gemerkt, dass ich nicht an die Schulen möchte, also so direkt als normaler Lehrer, sondern lieber dieses tolle Wissen über die Steinzeit und die Prähistorie lieber als freischaffender Lehrer anbringen möchte mit sehr viel mehr praktischen Lehrmethoden. Und so bin ich dann praktisch Steinzeit, freischaffender Steinzeitmensch geworden oder Lehrer geworden, ich habe mich dann Schulen angeboten, um dann mit den Kindern praktische Sachen zu machen, für ein paar Stunden immer so, ne? Und das kam sehr gut an. Und darüber habe ich dann viele Jahre so gearbeitet und inzwischen wieder nach Namibia, wieder zurückgekommen. Und seit 12 Jahren bin ich jetzt wieder in Deutschland, hier in Schleswig-Holstein, das ist meine Wahlheimat. Und arbeite jetzt hier im Steinzeitpark Dithmarschen bei Alversdorf als Steinzeitpädagoge. Das ist jetzt so meine Berufsbezeichnung. Offiziell heißt es, glaube ich, dann schon Museumspädagoge so auf dem Papier. Aber auch mein Chef sagt immer, der Steinzeitjäger, das bin ich, ne? Also ich bin der Steinzeitjäger und damit der erste, sagen wir mal, Steinzeitjäger seit der Ausgehen der Steinzeit, der wieder so genannt werden darf wahrscheinlich.
Spannend. Zunächst warst du Wikinger, aber du hast mir, ich weiß es ja, wir hatten ja ein Vorgespräch, du sagtest dann, ich hoffe, wir treten jetzt niemandem zu nahe, es war dann zu langweilig. Ich meine, was ist denn an den Wikingern langweilig? Die haben ja sogar kürzlich vor ein paar Jahren eine große Serie gehabt, Vikings, mit ordentlich Sex und Gemetzel. Also auch reich bebildert worden, das Wikingerleben, während die Steinzeit ja so ein bisschen im Grau der Geschichte liegt.
Genau, dieses Grau der Geschichte, das ist, was mich daran reizt, ne, weil es da sehr viele unbeantwortete Fragen noch gibt und sehr, sehr, sehr viel weniger, wir wissen sehr viel weniger darüber. Allerdings ist das die Hauptepoche unserer Menschheitsentwicklung, nicht wahr? Wenn wir bedenken, dass wir 99% unseres Daseins als Menschen, je nachdem, wo wir anfangen, uns als Menschen zu sehen, aber in der ganzen 99% der Zeit lebten wir in der Steinzeit. Das heißt, das ist eigentlich unsere wirklich große Geschichte. Alles, was danach kam, diese letzten 10.000 Jahre, sind ja eigentlich nur eine extrem kurze Epoche. Und wenn man mal schaut, ist das seit der Sesshaftigkeit, seit den Bauern dann alles sehr ähnlich. Also die ersten Steinzeitbauern waren nicht sehr viel anders als die Wikinger oder die Bauern bei uns vor 200 Jahren. Gut, ein paar andere technologische Sachen hatten sie, ne? Aber ansonsten ist da nicht sehr viel Unterschied. Die haben in der Erde rumgewühlt, haben Getreide angebaut, haben Bier daraus gemacht und Brot und haben gefeiert und hatten Häuptlinge und haben sich dann ständig die Rübe eingehauen, ne, weil der eine mehr haben wollte als der andere, was ja in dem Zustand stecken wir ja heute immer noch, jetzt global und ein Riesenproblem. Aber davor diese ganze unglaublich lange Zeit der Menschheitsgeschichte, praktisch 3 Millionen Jahre lang, die liegt im Dunkeln, wie du genau sagtest, ne, oder fast. Da haben wir sehr, sehr wenig und deswegen finde ich sie sehr viel spannender, weil da ist sehr viel mehr zu erforschen. Und da kann die Archäologie so ein bisschen was bringen, ne, ein paar Geräte, die man so findet. Dann kann die Anthropologie, also die Menschheitsforscher sozusagen, können im Vergleich mit anderen Kulturen einiges herauspuzzeln. Einfach mal gucken, was ist der Unterschied zwischen Bauern und Jägern und Sammlern, ne? Und da habe ich ja gerade was erwähnt, dass die Gesellschaft komplett anders ist. Und dann natürlich Linguisten können noch ein bisschen was dazu sagen, aber nicht sehr viel, weil die Steinzeitsprachen zumindest hier in Europa halt so lange her sind, dass da noch so ein paar Wortreste drin sind. Und ja, dann hört schon auf.
Du bist jemand, der dann gerne Fragen stellt und ja teilweise auch Antworten ganz handfest sucht. Hier in Albersdorf spielt ja experimentelle Archäologie eine große Rolle. Und das ist ja ein Fach, was man wirklich ernst nehmen muss. Ihr seid regelmäßig mit Studenten hier im Gange.
Ja, also tatsächlich hat Harm Paulsen, mein Uropa sozusagen der Steinzeit, der hat ja das angefangen hier bei uns im Norden mit der Experimentalarchäologie vor langer, langer, langer Zeit. Und da habe ich mich der Sache angeschlossen, weil das einfach ganz spannend ist. Und was wir da machen, ist, wir stellen uns Fragen, was noch nicht beantwortet ist, probieren die dann einfach praktisch aus. Zum Beispiel haben wir uns mal vor ein paar Jahren die Frage gestellt, wie haben Neandertaler Teer, Birkenpech, hergestellt? Weil wir wissen, dass sie das hatten. Sie haben es genutzt, es gibt Funde, aber sie hatten noch keine Töpfe, um das zu destillieren. Und Birkenpech muss man eigentlich destillieren in irgendeiner Form. Also ohne Sauerstoffabschluss bildet sich dann diese schwarze Masse bei großer Hitze. Und das geht am besten über Töpfe. Aber die hatten keine Töpfe, nie. Wie haben die das gemacht? Und dann haben wir halt ein paar Experimente gemacht, ne? So verschiedene Systeme ausprobiert und haben dann 2, 3, 4 verschiedene Methoden rausgefunden, wie es geht. Und das ist dann total spannend. Wir wissen zwar dann immer noch nicht, wie die Neandertaler das wirklich gemacht haben, weil es keine Funde gibt. Aber immerhin haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten, wo wir sagen können, so war es, so könnte es gewesen sein.
So könnte es gewesen sein. Und wir müssen ja gar nicht so weit zum Neandertaler zurück. Wir können ja vielleicht beim Menschen dann bleiben. Wir selber können ja auch den Steinzeitmenschen in uns wecken. Birkenpech kann jeder von uns jetzt dann mit Blechdosen herstellen. Auch das macht Spaß. Oder selber aus Lehm Töpfe fertigen oder vielleicht einfach mal aus irgendwelchen Brennnesselfasern eine Kordel sich drehen. Also kleine Sachen, wo man mit den Händen wieder im Gange ist, was gerade Kindern sehr gibt. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Jungs lassen sich da sehr gerne anleiten. Ist das auch etwas, was du in deiner Arbeit siehst, ein Wert, Menschen wieder ins Tun zu bringen, näher ranzubringen an die Natur?
Ja, auf jeden Fall. Also wir erleben das täglich hier, nicht? Wenn uns Menschen besuchen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, wenn die mal eine Schnur aus einer Brennnessel schnüren dürfen oder mal Feuer machen, so einfach nur mit Stöckchen aneinander reiben, ne? Oder mit Magazid Funken schlagen, oh, dann freuen die sich wie Kinder, die Kinder wie die Großen. Weil das sind so Urhandwerke, sagen wir mal, die irgendwie wahrscheinlich ganz tief in uns, diese Sehnsucht steckt da drin, ne? Diese Sachen zu machen.
Und Steinzeit als Therapie.
Genau, Steinzeittherapie. Und wir haben natürlich auch festgestellt, dass ganz viele Kinder, besonders Jugendliche und Kinder heutzutage mit den Händen kaum noch umgehen können. Die können, weil sie nur noch am Computer sitzen und an ihrem Handy, können die mit ihren Händen nicht mehr umgehen. Die haben das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, viele von denen haben 10 Daumen an den Händen. Und wenn wir sie dann an etwas heranführen, was dann doch geht und wo sie dann lernen, oh, das geht doch, ne, mit den Fingerchen, sei es nur einfache Sachen wie Töpfern, einfach eine kleine Schale machen oder ein bisschen Schmuck herstellen aus einer Muschel oder so ein Loch einbohren irgendwie mit Steinzeitgerät und so, dann sind das schon gewaltige Erfolgserlebnisse für diese Menschen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass sie dann lernen, dass sie auch, dass diese alten Techniken auch heute noch einmal Spaß machen und vielleicht sogar irgendwann mal wieder Sinn ergeben, ne, wenn man ein bisschen mehr bastelt und mehr mit der Natur und die Natur nicht nur als, sagen wir mal, Erholungsgrünfläche sieht, wo man einfach sich in die Sonne legt und den Vögelchen zuhört, sondern dass man mit der sogar was anfangen kann, ne? Dass ganz viele Pflanzen total tolle Eigenschaften haben, mit denen man für sich was herstellen kann. Einfach dieses viel tiefere Erleben, nicht nur erleben, sondern eigentlich mit der Natur sein. Ne? Das ist eigentlich das, was wir hier so unterschwellig auch vermitteln mit der Steinzeit.
Du bietest Anleitung hier im Steinzeitpark, aber auch in eigenen Survival-Kursen, Wildlife-Kursen, oder? War das so?
Ja, keine Survival-Kurse. Also wir unterscheiden da ganz stark zwischen, sagen wir mal, Primitive Skills-Kurse oder Bushcraft oder Survival. Also Survival ist so in einem Satz ausgedrückt, wie komme ich so schnell wie möglich aus der Natur wieder raus? Ne, weil das ja eine Notsituation ist. Und da lernt man das so und das mache ich gar nicht. Sondern ich will eher die Leute dazu bringen, in die Natur zu gehen und dort glücklich zu leben. Und da spielt dann eher der Bushcraft-Gedanke hinein. Bushcraft ist dann so die Idee, dass man mit ein paar modernen Hilfsmitteln in die Natur geht und sich dann da irgendwie das nett macht. Ne? Da braucht man dann ein Taschenmesser und ein Beil und eine Plane und ganz viel Plastik und so ein Zeug. Auch nicht meine Welt. Ich gehe noch einen Schritt tiefer rein und sage, ich mache lieber Primitive Skills. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen deutschen Begriff zu gibt. Jedenfalls, was wir da machen, das ist dann, wir gehen mit eigentlich nur mit Wissen raus und machen uns alles in der Natur selber, soweit es geht. Ne? Klar, man nimmt natürlich auch mal ein paar Klamotten mit und so oder auch mal ein Messer. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass man eigentlich nackt in die Wildnis gehen könnte, wenn man müsste oder wollte, und sich dann dort komplett ein schönes Leben aufbaut und mit der Natur glücklich lebt. Nicht Survival, sondern wirklich Spaß hat. Und das ist ja eigentlich so, wie wir 99% unserer Menschheit eigentlich gelebt haben. Wir haben genau das gemacht. Ne? Deswegen ist, glaube ich, auch dieser Hang der Menschen oder vieler Menschen noch in die Natur zu gehen, zumindest mal kurzfristig da, weil wir spüren da draußen, das ist eigentlich unsere Heimat.
Ja. Sagt Werner Pfeiffer, wie kommt man denn mit dir in Kontakt? Man besucht den Steinzeitpark oder trifft dich ganz steinzeitlich im Internet, oder?
Ja, ich glaube, ich bin da ganz schön irgendwo, wenn man mich googelt, da findet man mich, glaube ich, schon irgendwie. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber ich höre es immer wieder. Ja, und dann natürlich, klar, ich bin hier im Steinzeitpark während der Woche angestellt hier als Steinzeitjäger, ja, ich bin halt da. Und ich gebe allerdings auch Auswärtskurse an Wildnisschulen, an solche Organisationen, die dann auch sowas Ähnliches vermitteln. Da gebe ich Kurse für Sachen, die halt nicht machen. Und so bin ich dann halt viel unterwegs, aber man trifft mich dann meistens hier.
So, jetzt haben wir in einer knappen halben Stunde uns mal über schlappe 3 Millionen Jahre Steinzeit unterhalten. Wir haben alles gestriffen, oder? Habe ich vergessen, was zu fragen zum Thema Steinzeit?
Oh, da gibt's natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr. Ich hatte kurz mal so ein bisschen artgerechtes Leben angesprochen. Also wenn man bedenkt, dass wir als Menschen ja eigentlich als Jäger und Sammler die uns entwickelt haben, ne, und auch mal schaut, wie unser Körper gebaut ist, also einfach auf alles schaut, zum Beispiel die langen Beine, die wir haben, der aufrechte Gang, das gewaltig große Gehirn im Vergleich zu allen anderen, unser ganzer Verdauungstrakt, der auf Fleischfressertum ausgelegt ist und so weiter. Und wir sind im Grunde Läufer, also Jäger, Hetzjäger, ne? So ähnlich wie Wölfe. So sind wir entstanden und deswegen sind wir so. Und ja, ich denke, artgerechtes Leben ist dann eher auch so in die Richtung, ne? Wenn man also sagt, ich will mehr mit der Natur. Ich meine, ganz viele Menschen haben ja dieses Bedürfnis, gerade junge Leute heutzutage in dem wahnsinnigen Technologie-Wust, der um uns herum ist, dass viele haben ja das Bedürfnis, mehr nachhaltig zu leben, mehr in der Natur, sich ein kleines Landstück zu kaufen, irgendwie selbst Versorger zu sein oder so. Das sind alles so Sehnsüchte, ein bisschen mehr in und mit der Natur zu leben. Ne? Und das kommt nicht von ungefähr, das kommt einfach von daher, dass wir eigentlich immer noch Steinzeitmenschen sind.
Steinzeitmenschen können wir nicht mehr kontaktieren. Wir können Fragen stellen und versuchen mittels zum Beispiel der Experimentalarchäologie zu Antworten zu kommen. Aber du hast ja noch Kontakt zu Buschleuten, die auch noch sehr altes Wissen haben. Wie sagt man Tschüss in den dir vertrauten Sprachen der Buschleute? Wie verabschieden sich die Menschen? Denn einen steinzeitlichen Gruß werden wir nicht mehr entwickeln können.
Ja, das wird schwierig. Die haben eine extrem schwierige Sprache. Die haben ja diese Klick- und Schnalzlautsprache und ich habe nur wenige Wörter so gelernt, dass ich sie so aussprechen kann, dass die wissen, was ich meine. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache.
Nee. Dann nehmen wir einfach einen Dithmarscher Tschüss. Werner Pfeiffer, herzlichen Dank für den Klönschnack. Tschüss.
Alles klar, ja, dann tschüss.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.